Die Liebe Gottes, der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Liebe Gottes gleicht einem Esel. Mit dieser These begrüße ich euch heute alle ganz herzlich zu der Predigt am ersten Advent. Zugegeben eine etwas provokante Aussage, ihr könnt die gleich mal notieren. Die Liebe Gottes gleicht einem Esel und dann könnt ihr zuhören, liebe Konfirmanden, was es da vielleicht für ähnliche Charaktereigenschaften gibt zwischen der Liebe Gottes und dem Esel. Wir werden uns gleich mit einem Predigttext auseinandersetzen und da werden wir merken, dass diese These gar nicht so abwegig oder so provokant ist, wie sie vielleicht im ersten Augenblick klingt und dass sie sehr viel Wahrheit enthält, Gott sei Dank. Nachsinnen und Nachdenken über das Wesen Gottes, welches sich in der Liebe manifestiert, das wollen wir nicht nur heute am ersten Advent, sondern in der ganzen Adventszeit bis hin zu Weihnachten in einer Predigtreihe über die Liebe Gottes. Weil ich die Liebe Gottes heute mit einem Esel vergleichen möchte, ach, deshalb habt ihr gelacht, genau, habe ich euch ein Bild mitgebracht und das bringt einen auch zum Schmunzeln. Diese beiden Esel habe ich höchstpersönlich getroffen und zwar letztes Jahr bei meiner Pilgerwanderung mit Pfarrkolleginnen und Kollegen auf dem Elisabethpfad von Usingen nach Marburg und unterwegs kamen wir an einen Hof und da waren diese zwei Esel. Und ich fand das so goldig, weil es ein bisschen so aussieht, als ob der eine Esel zumindest uns anlächelt, also ganz freundlich schaut. Vielleicht denken wir, wenn wir Esel hören, erstmal so an einen grauen, schwer beladenen, vielleicht sogar schmutzigen Esel. Aber hier seht ihr, wie freundlich die Esel auch schauen können. Ich lese uns den Predigttext für diesen Sonntag vor aus dem 21. Kapitel des Matthäusevangeliums. Die Verse 1 bis 11 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Dieser Text ist sehr leicht zu verstehen, weil er einfach eine Begebenheit erzählt, und zwar sehr detailgenau. Anders als vielleicht in den Briefen von Paulus, wo wir uns wirklich anstrengen müssen, seine Inhalte zu verstehen. Aber hier ist es ganz einfach, auch deshalb, weil diese Begebenheit sich so ähnlich auch in der Gegenwart abspielt. Es ist ja gar nicht so viel anders, wenn auch heutzutage irgendwo eine berühmte Person angekündigt wird, zum Beispiel ein Musiker, ein Star oder auch ein ganz bekannter Politiker, den man nur aus dem Fernsehen kennt. Oder vielleicht sogar tatsächlich ein Mitglied aus einem Königshaus, wie zum Beispiel im Jahr 2015 die Queen, als sie nach Frankfurt kam. Auch dann säumen sich bei uns die Straßen mit Menschen, die diesen VIPs, den Very Important Persons, zujubeln, die Fähnchen schwingen und kreischen, die Fotos machen und im besten Falle die Hände schütteln wollen. Ich persönlich muss zugeben, ich mag solche Menschenaufläufe nicht. Und nicht nur der Menge der Leute wegen, sondern mir ist es irgendwie auch fremd oder unangenehm, einen sterblichen Menschen so zu bejubeln. Aber selbst wenn ich damals vielleicht auch nicht in dieser jubelnden Menschenmenge dabei gewesen wäre, ich hätte es sicher irgendwie mitbekommen. Wir haben ja gerade gelesen, die ganze Stadt kam in helle Aufregung. Also ich hätte es bestimmt mitbekommen und dann vielleicht wie die anderen weiter entfernten Zuschauer gefragt, wer ist dieser Mann? Und das ist eine sehr wichtige Frage, mit der sich eigentlich jeder Mensch in seinem Leben auseinandersetzen sollte. Und genau das wollen wir auch in den nächsten Wochen tun, wenn wir uns mit der Liebe Gottes beschäftigen. Im Konfirmandenunterricht am Donnerstag, da tauchte die Frage auf, wer bin ich? Oder was ist der Sinn meines Lebens? Das ist eine Frage, mit der ihr euch in eurem Alter jetzt besonders viel beschäftigt. Und das ist eine Frage, das können wir als Ältere sagen, die uns vielleicht unser ganzes Leben lang beschäftigt. Und um Antworten auf diese beiden Fragen zu finden, wer bin ich und was ist der Sinn meines Lebens, ist es lebensnotwendig, sich erstmal mit der Identität eines anderen auseinanderzusetzen, nämlich mit der Identität Gottes und Jesu. Denn wenn wir Gottes Wesen erkennen, dann wird die eigene Identität in seinem Licht, in seiner Wahrheit auch klar und der eigene Sinn des Lebens. Die Frage ist also, wer ist dieser Mann? Und die Leute, die dabei stehen, die antworten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und das stimmt, er ist ein Prophet, denn er sagt, so wie auch die Propheten das tun, Dinge und Ereignisse voraus, die dann wirklich so eintreffen. Das erfahren wir sogar in diesem kleinen Text. Er schickt nämlich zwei seiner Jünger voraus in ein Dorf, um eine Eselin mit ihrem Füllen zu holen, und der Besitzer wird sie den beiden Jüngern auch überlassen, weil er weiß, dass, und jetzt zitiere ich den Text, der Herr sie braucht. Und es kommt alles so, wie Jesus es gesagt hat. Wäre ein Beweis dafür, dass es sich hier um einen Propheten handelt. Die Frage ist nur, ob das die Menschen da mitbekommen haben. Wahrscheinlich eher nur die beiden Jünger und vielleicht noch die anderen Jünger, die dabei waren. Aber sicherlich haben die Menschen, die Jesus zugejubelt haben, Jesus vorher schon mal erlebt, wenn er gepredigt hat. Auch das ein Zeichen für einen Propheten, dass er die Botschaft Gottes den Menschen nahe bringt, dass er ein Wort von Gott den Menschen verkündet und dass er auch Zeichen und Wunder tut, was die Vollmacht seiner Berufung widerspiegelt. Aber all das allein macht Jesus nicht zum Propheten, sondern es gibt noch etwas anderes, was deutlich macht, dass es sich hier um einen Propheten handelt. Nämlich, da wird der Esel interessant. Passender für einen König wäre nämlich ein Pferd gewesen. So zumindest waren es die Leute von den Römern damals gewohnt. Ein Kriegskönig, ein Besatzer, der würde immer seine Macht mit einem stattlichen Pferd und vielleicht sogar auch mit begleitenden Soldaten oder einem Heer demonstrieren. Dieses Pferd, diese Pferdestärke spiegelt in gewisser Weise auch die Macht der menschlichen Herrscher und Richter zu jener Zeit wider. Heute wäre das kein Pferd, dann wären es mehr PS, mehr Pferdestärken, ein sehr teures Auto zum Beispiel oder sogar ein Privatjet oder ganz bestimmte Designerklamotten, die deutlich machen, hier handelt es sich um eine sehr wichtige und mächtige Person. Übrigens, dass die Kanzlerin aufgrund des Zwischenfalls mit einem Linienflugzeug geflogen ist, spiegelt etwas wider auch von ihrer Demut und praktikablen Seite. Ich bin mir sicher, dass nicht jeder Präsident das so getan hätte. Stellen wir uns zum Beispiel mal Trump oder Putin vor, ob die mit einem Linienflugzeug dann geflogen wären, ich wage es zu bezweifeln. Die Propheten waren diejenigen, und das wussten die Leute damals, die genau diesen Hochmut der Herrscher und der Besatzer angeprangert und verurteilt haben. Die Menschenmenge erkennt in Jesu Demutshaltung die Haltung eines Propheten, der es nicht nötig hat, sich selbst zu erhöhen, sondern der darauf warten kann, von dem wahren Herrscher der Welt, nämlich von Gott höchst persönlich, erhöht zu werden, zu der von Gott vorgegebenen Zeit. In dieser Begebenheit von Jesu Ritt nach Jerusalem hinein wird eine Wesensseite von Jesus deutlich, und das ist seine Demut. Er hat die göttliche Befähigung, Dinge vorherzusagen, die dann auch eintreffen, aber er missbraucht dieses Wissen und diese Macht nicht zu seiner eigenen Ehre. Er hat die göttliche Vollmacht, Dinge anzuordnen, ohne dass sie in Frage gestellt oder diskutiert werden. Der Herr braucht den Esel. Fertig. Ein vollmächtiges Wort. Aber auch die Macht seiner Worte missbraucht er nicht, um sich selbst zu erhöhen. Er lässt sich bejubeln von Menschen, die ihn später anspucken und beschimpfen werden. Vielleicht sind es nicht genau dieselben Menschen, aber immerhin genügend andere, deren Stimmen lauter sein werden als die Stimmen derer, die ihn jetzt willkommen heißen, als messianischen Friedenskönig. Jesus weiß das, weil wir ein paar Verse vorher von seiner dritten Leidensankündigung den Jüngern gegenüber lesen. Da sagt er im Kapitel 20, auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz schlagen. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Das heißt, Jesus weiß in diesem Augenblick, dass die Menge ihn zwar bejubeln wird, aber dass dieser Jubel bald umschlagen wird, dass das Wissen und die Erkenntnis dieser jubelnden Menge noch begrenzt ist. Noch sehen sie ihn als einen Propheten aus Nazareth und realisieren nicht, dass es sich hier wirklich um den Friedenskönig handelt. Und trotzdem hält Jesus das aus. Er ist mit seinem Wissen, mit seiner Erkenntnis viel weiter, aber er hält die Unwissenheit, die Dummheit der Menschen aus. Er fügt sich in den Heilsplan Gottes, er erfüllt die Verheißung des Alten Testaments. Jesus ändert nicht die Geschichte, um selbst besser davonzukommen. Jesus erträgt die Blindheit der Menschen um sich herum, die Jünger eingeschlossen. Jesu Demut ist beispielhaft und unvergleichlich. Ich glaube, wir alle würden anders handeln in solch einer Situation. Oder wie geht es dir? Würdest du Lob eines Menschen annehmen, von dem du weißt, er hat vielleicht schon schlecht über dich geredet? Oder er wird es nachher tun? Wie würden wir es finden, wenn wir Ruhm und Ehre hätten? Aus welchen Gründen auch immer? Und dann gäbe es statt Wertschätzung und Respekt, statt eines roten Teppichs, nur hingeworfene Mäntel und Jacken, so ganz spontan, gerade noch mal die Situation gerettet. Da wären wir doch peinlich berührt. Dann würden wir sagen, also dann gar nichts. Dann lasst doch eure Jacken an. Das brauche ich dann auch nicht. Wir Menschen sind immer bestrebt, danach höher, besser, schneller, weiter unseren Weg zu gehen. Wir wollen immer etwas optimieren. Der Wettbewerb liegt dem Menschen im Blut. Wir wollen selbstbewusster werden, stärker, wohlhabender, mehr Sicherheiten haben. Immer weiter, immer mehr. Und wir merken nicht, wie leise und ohne es zu bemerken, wir uns von dieser Liebe entfernen, die Gott ist. Diese Liebe, die alles erträgt, die immer hofft, die nie aufgibt. Und Jesu Demut entspringt genau dieser Liebe. Das ist sein Wesen, das ist seine Identität, die sich bis zum Tod am Kreuz und zu seinem Erscheinen nach der Auferstehung wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Es gibt noch viele andere Begebenheiten von Jesus, die Fußwaschung zum Beispiel, wo uns deutlich wird, wie demütig Jesus ist. Und auch in dem Kapitel vorher steht, da sagt Jesus, ich bin gekommen, den Menschen zu dienen und nicht um mir dienen zu lassen. Diese demütige und selbstlose Liebe, die gleicht einem Esel, der auch überaus belastbar und verlässlich ist, der eher anderen dient, als dass er sich dienen lässt. Hier seht ihr ein Bild von einem Esel, schwer beladen, und so kennen wir das auch. Diese Demut scheint in den Augen der Welt dumm. Manchmal lästern wir vielleicht sogar über andere Menschen, die schwer beladen durchs Leben gehen. Aber sie ist in Wahrheit sehr weise. Jesus wusste sicherlich, dass Pferde Fluchttiere sind. Sie sehen zwar stattlich aus und haben viel Kraft, aber das hoch zu Ross sitzen, was sich ja in diesem Sprichwort widerspiegelt, das kann später auch einen tiefen Fall bedeuten, wenn das Pferd sich erschrickt und ausschlägt. Ein Pferd scheut eher Menschenmengen und ist immer bereit zur Flucht. Ein Esel mag einen schlechten Ruf haben, aber er ist unverzichtbar als Lasttier. Ein Esel mag störrisch erscheinen, wenn er einfach stehen bleibt, aber eigentlich liegt diesem Stillstand immer ein triftiges Argument zugrunde. Ein Esel wägt nämlich die Situation ab, in die er sich hineinbegibt. Das, was für andere wie Sturheit oder Dummheit aussieht, ist in Wahrheit Rücksicht und Vorsicht. Ein gut erzogener Esel ist ein sehr verlässlicher Begleiter des Menschen. Jesus weiß das. Und er weiß das nicht nur in Bezug auf das Tier, sondern auch in Bezug auf den Menschen. Das, was in den Augen der Menschen töricht und dumm erscheint und gemeinhin eben auch abwertend als Esel bezeichnet wird, das hat bei Gott einen ganz großen Ruf. Im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel lesen wir: Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. So ist Gott und so ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir danach fragen, wer ist dieser Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, dann antworten wir, dass es der Sohn Gottes ist, der zu 100% das Wesen Gottes widerspiegelt. Und dieses Wesen ist die Liebe. Das zeigt sich auch in dem Gleichnis, in dem Symbol, das Jesus verwendet, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, der sich um, ja, dumme Schafe kümmert. Der nicht aus seiner Herde das stärkste Schaf, das mit der schönsten Wolle heraussucht, das Schaf, auf das er sich immer verlassen kann. Nein, er guckt nach dem Schaf, das verletzt ist und verbindet die Wunden. Und er schaut nach dem Schaf, das sich schon wieder verirrt hat, wieder auf Abwege geraten ist. Er schaut danach, dass seine Herde vollständig bleibt. Diese Liebe eines Hirten zu seinen Schafen, diese Liebe Gottes ist vollkommen. Die ist perfekt, aber sie ist eben auch so viel anders, als menschliche Liebe es ist. Sie ist der Ursprung dieser Schöpfung und des ganzen Sonnensystems und sie ist der rote Faden, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht und der sich auch durch die Bibel zieht, von Anfang bis Ende. Das ist mir letztens wieder mal so richtig bewusst geworden, als ich eine Kinderbibel gelesen habe. Und die möchte ich euch ans Herz legen. Diese Bibel heißt die Gott hat dich lieb Bibel. Und nach dem Sündenfall, da steht, dass eigentlich jetzt die Geschichte vorbei sein müsste. Aber, und jetzt lese ich uns mal was vor aus dieser Kinderbibel, doch dies ist keine gewöhnliche Geschichte. Gott hatte die Menschen viel zu lieb, um die Geschichte so enden zu lassen. Obwohl er wusste, dass er sehr darunter leiden würde, hatte er einen Plan, einen wunderbaren Traum. Eines Tages würde er seine Kinder zurückerobern. Eines Tages würde er die Welt wieder zu einem vollkommenen Zuhause für sie machen. Und eines Tages würde er jede einzelne Träne von ihren Augen abwischen. Es ist nämlich so, dass Gott die Menschen liebt, trotz allem und was auch kommen mag. Er liebt sie mit einer Liebe, die niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Und obwohl sie ihn vergessen und vor ihm weglaufen würden, würden die Menschen ihn in ihrem tiefsten Herzen immer vermissen und sich nach ihm sehnen, wie verlorene Kinder, die sich nach ihrem Zuhause sehnen. Dieser Satz, dass Gottes Liebe, ja, eine Liebe ist, die nie aufhört, niemals aufgibt, nie kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt, dieser Satz über die außergewöhnliche und exklusive, mit nichts zu vergleichende Liebe, der kommt immer wieder in den Geschichten dieser Kinderbibel vor. Der zieht sich wie ein roter Faden durch alle Geschichten. Das ist wunderbar geschrieben und auch für Erwachsene ein Genuss. Und ein Wesenszug dieser Liebe ist eben die Demut, die uns in unserem heutigen Predigttext so deutlich wird. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, denn dieser Satz ist ja nicht ausgedacht, der steht ja wirklich in der Bibel, nämlich im 13. Kapitel des Korintherbriefes. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und hier beim Einzug Jesu in Jerusalem spüren wir etwas von dieser Liebe, die alles erträgt. Sie erträgt den Jubel, der sich in Anklage verkehrt. Sie erträgt die Nähe, die dann zur Distanz wird. Der Esel trägt in dem Moment die Last der ganzen Welt, ohne es zu wissen. Und es ist auch kein erfahrener Esel, keiner, der sich brüsten könnte, wenn er reden könnte und sagen würde, ich habe schon viel schwerere Lasten getragen, ich habe Erfahrung. Nein, es ist ein Füllen, ein Esel, der noch nie jemanden auf seinem Rücken getragen hat. Ein Baby, wenn man so will. Und dass diese Auswahl Gottes auch auf den Menschen zutrifft, erfahren wir in den Versen, die nach dem Einzug in Jerusalem folgen, denn da geht Jesus in den Tempel und dort sind Kinder, Unmündige, die nichts wert waren in der damaligen Gesellschaft und die preisen ihn auch als den Sohn Davids, als den Friedenskönig. Und Matthäus sagt hier, auch das erfüllt die Schrift, weil es in Psalm 8 heißt, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Ist es nicht so, dass wir oft verzweifeln an unseren eigenen Schwächen und Begrenzungen? Wie oft empfinden wir uns selbst als Last und wollen nicht die Last für andere sein, wollen keine Hilfe von anderen annehmen? Wie oft empfinden wir uns als unwürdig, zum Beispiel zum Altar zu kommen und das Abendmahl zu empfangen? Wir leiden an unserer Torheit, wenn wir uns immer wieder im Kreis drehen, uns immer wieder verlaufen. Wir leiden an unserer Unmündigkeit. Dabei ist das genau das Objekt, das Gott sich gesucht hat für seine Liebe. Diesen Menschen gilt seine Liebe. Die Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben, die nicht weiter wissen, die sich sehnen nach der Liebe des Vaters. Und Gott sagt, dafür bin ich da, für dich. Ich möchte diese Abhängigkeit zwischen uns beiden, so wie ein Baby abhängig ist vom Vater und von der Mutter. Warum? Weil Gott die Menschen liebt. Trotz allem und was auch kommen mag, er liebt sie mit einer Liebe, die nie aufhört, niemals aufgibt, nie kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Aber das Kind darf ruhig drin bleiben. Mir macht das nichts aus. Ist doch gerade schön, heute passt das besonders gut. Sie muss schlafen, dann darf sie das auch. Ich frage dich heute am ersten Advent, hast du diese Liebe Gottes, die alles erträgt und alles duldet, auch deine Irrwege, deine Fragen, deine Zweifel, deine Lasten, deine Schuld, hast du diese Liebe, die niemals aufgibt und alles für dich hofft, schon kennengelernt? Verstehst du, dass Gottes Liebe viel tiefgründiger und außergewöhnlicher, ursprünglicher und beständiger ist, als menschliche Liebe es je sein kann? Verstehst du und glaubst du, dass es diese Liebe ist, mit der Gott auch dich liebt und dich heilen, wiederherstellen und dir begegnen will? Dass er bereit ist, dir zu dienen, deine Last zu tragen bis ans Ende deines Lebensweges? Bist du bereit, diese Liebe zu empfangen? Und bist du bereit, dass Gott dasselbe Wesen dieser Liebe auch in dir hervorbringt? Die Welt lehrt uns, dass wir uns selbst darum kümmern müssen, dass wir stärker werden, selbstbewusster, dass wir unsere eigenen Wünsche und Träume erfüllen, dass wir für unser Recht kämpfen. Gott möchte dich beschenken mit dem, was wirklich zählt in deinem Leben und was ein echtes Fundament ist, was dich immer hält und trägt, nämlich mit seiner Liebe, die fähig ist, Lasten zu tragen und auch anderen zu dienen. Und er will dir das nicht erst an Weihnachten schenken, sondern schon heute, jetzt und hier und jeden Morgen neu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.